Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Okay, come on. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Ich gebe euch Verse dazu, ihr habt es schon 100-mal gesagt. Nein, das erst etwa 3 oder 4-mal gesagt. Römer 14, Vers 17 und 1. Korinther 4, Vers 20, wenn ihr das mal möchtet nachschauen. Wir gehen nachher noch kurz darauf ein. Letztes Mal haben wir über Kraft geredet, weil Pfingsten. Es passt. Darum haben wir Kraft vorgenommen. Heute reden wir über Gerechtigkeit. Ich möchte vorab gehen, bevor wir anfangen zu predigen, möchte ich vorab gehen, dass Gott uns eine Geschichte aus der Bibel aufs Herz geleitet hat. Und das, was faszinierend ist, ist, wir suchen Gott immer um sein Wort. Für jeden Sonntag. Immer. Und manchmal weiss ich sehr klar, was Gott will. Diesmal hat er uns eine Geschichte gegeben, die er so krass klar bestätigt hat, dass ich möchte zwei Sachen sagen. Erstens, der Dani wird es nachher nochmal erwähnen, weil es ist, der Dani wird sie präsentieren. Erstens, das ist der Kern der Predigt. Egal, was für Schlussfolgerung das wir ziehen. Wir versuchen es zu verstehen. Ein Teil verstehen wir und ein Teil verstehen wir nicht. Das ist der Kern von dem. Es ist so klar, dass ich kann heute Morgen da stehen und sagen, das ist das Wort des Herrn für uns als Gemeinde heute Morgen. Da kann ich es sehr selten, bis nie. Aber heute kann ich es. Das ist das Wort des Herrn für uns als Gemeinde heute Morgen. Die Geschichte, das ist der Kern von dem, was Gott will sagen. Das Erste. Und das Zweite ist, verhärtet euer Herzen nicht, wie ihr das gemacht habt in der Wüste. Nicht ihr, das Volk Israel natürlich. Verhärtet, Hebräer ist das, ich zitiere Hebräer, verhärtet euer Herzen nicht. Mit anderen Worten, wenn ihr die Geschichte hört, dann sagt Gott, was sagst du? Mir und was sagst du der Gemeinde heute? Weil ein Teil davon verstehen wir. Ein Teil davon haben wir begriffen, was Gott der Gemeinde will sagen. Und ein Teil haben wir definitiv noch nicht begriffen. Okay? Lauft mit uns mit. Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Das ist das Königreich, Römer und Korinther. Heute Gerechtigkeit. Ich steige gerade ein. Mit einer kleinen Wortstudie. Mal anstellen. Und zwar das Wort Gerechtigkeit. Ist doch wieder über, Dani. Du unterbrichst mich, wenn ich etwas falsch sage. Ihr seht hier zuerst Hebräisch. Tzedakah oder Tzedakah. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich kann nicht Hebräisch reden. Ich kann es nur lesen. Und zwar nur dann, wenn es mit lateinischen Buchstaben geschrieben ist. Rechtschaffenheit bedeutet es. Auf Deutsch wird es mit Gerechtigkeit übersetzt. Und das Beispiel, wenn ich euch gebe, ist, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Rechtschaffenheit an. Oder Gerechtigkeit. Kann man gar nicht trennen, die zwei. Mischpat gibt es dann auch noch. Das ist Gerechtigkeit oder eine Messlatte, ein Standard, ein Recht oder ein Verdienst. Jemand hat erhalten nach dem, was er verdient. Die theologische Bedeutung, die ich verstehe aus dem heraus, aus dem Studium, das ich gemacht habe, ist, einerseits ist es das Attribut Gottes. Wir haben vorher gesungen, du bist gnädig und gerecht. Oder heilig und gerecht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Strophe geht. Aber sehr passend von der Outbreak Band. Es ist ein Attribut Gottes. Gott ist Gerechtigkeit. Es ist aber auch eine Beurteilung von Gott über den geistlichen Zustand eines Menschen. Ist er rechtschaffen oder ist er nicht rechtschaffen? Es gibt kein Zwischendrin. Es ist schwarz-weiß und absolut. Gott beurteilt, ob ich rechtschaffen bin oder nicht, ob der Abraham rechtschaffen ist oder nicht, ob du rechtschaffen bist oder nicht. Recht und Gerechtigkeit braucht es auch im Gericht. Das ist dann nachher von der Rechtsprechung. Es hat ganz viel mit Wahrheit zu tun, mit ethisch korrekt, mit Rechtsprechung und auch mit geistlicher Rettung, weil unsere Rettung basiert in der Gerechtigkeit, die Christus geschaffen hat für uns. Und nicht in unserer eigenen. Ja, Moment. Was ist da noch? Okay. Das Griechische habe ich da ausgeblendet. Naja. Machen wir weiter, ist gleich. Dann habe ich mich gefragt, was ist also denn der Unterschied zwischen Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit? Weil es gibt zwei Begriffe. Und sie sind nicht genau gleich. Aber man kann sie auch nicht trennen, theologisch. Das ist faszinierend. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei? Wir haben auf Deutsch Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit, auf Englisch Justice, Righteousness. Es muss also irgendwo einen Unterschied haben. Und das ist das, was ich gefunden habe. Rechtschaffenheit hat eher die Dimension vom Perfektsein in all meinen Gedanken und Wegen. Also vor Gott perfekt sein, gemäss ihm zu denken und zu gehen. Und Gerechtigkeit hat eher mit dem Tun zu tun, also Recht zu tun, das Aktive, Böses zu richten und Gutes zu belohnen. Und dann habe ich folgendes Zitat gefunden und habe es noch ein bisschen ergänzt, weil ich es nicht ganz vollständig gefunden habe. Ist nicht die Bibel, ist einfach ein Zitat. Wäre da keine Rechtschaffenheit, könnte Gerechtigkeit nicht existieren. Weil wenn wir nicht rechtschaffen vor Gott sind, dann handeln wir auch nicht gerecht. Wir können zwar ethisch korrekt handeln, gemäß dem Maßstab der Welt, aber Gott ist der beurteilt, der beurteilt. Da gäbe es kein Gerecht. Und hat Rechtschaffenheit keine Auswirkung? Oder? Der Abraham hat Taten tun und das ist ihm als Rechtschaffenheit anerkannt worden. Es ist eine Wechselwirkung. Wenn die Rechtschaffenheit keine Auswirkung hat, keine Konsequenz, keine Taten, dann wäre sie wertlos. Dann hätte sie keinen Effekt. Dann wäre sie unbrauchbar. Die beiden sind untrennbar. Fazit. In Gottes Wesen selbst ist das Maß von aller Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit verankert. Zumindest in Gott. So ist er. Die Frage ist also, wie sieht Gott mein Denken und mein Handeln? Und tut das als Rechtschaffen oder als Nicht-Rechtschaffen beurteilen? Es gibt keins zwischendrin. Es gibt nur Rechtschaffen oder Nicht-Rechtschaffen. Gott beurteilt uns. Und ich kann nur dann rechtschaffen handeln. Es gibt keinen anderen Weg, wenn ich mit dem Geist Gottes verbunden bin, weil sonst übernimmt mein beschränkter und gefallener menschlicher Verstandszepter. Und dann ist es eben nicht mehr dein Wille geschehen und dein Reich komme, sondern mein Wille geschehen und mein Reich komme. Und das ist grundfalsch. Ich gebe euch eine Geschichte von Moses. Im Exodus 17, Vers 6, da sagt Gott, geh zum Felsen, schlag mit dem Stab an den Felsen her, damit Wasser rauskommt und das Volk kann trinken. Und er macht es und Wasser kommt raus und das Volk trinkt und es ist rechtschaffen. Und im Numeri, einige Bücher später, Numeri 20, da sagt Gott, geh zum gleichen Felsen oder zum Horeb-Felsen. Es ist in dem Sinne der gleiche Felsen, dass es Jesus selbst ist. Gott selbst ist der Felsen. Geh zum gleichen Felsen und sprich zum Felsen. Und Wasser soll rauskommen. Und dann heißt es, und Moses schlug zweimal auf den Felsen. Also zum zweiten Mal. Wahrscheinlich nicht zweimal hintereinander. Es ist eine theologische Beurteilung von dem, was der Moses macht. Und nicht eine historisch möglichst akkurate, präzise Darlegung. Er hat das zweite Mal am Felsen geschlagen und er hätte nicht schlagen sollen. Die gleiche Handlung war einmal rechtschaffen und einmal nicht. Und der Schlüssel liegt da drin, dass der Mose im ersten Mal gehorsam war, auf Gott gelassen hat und im zweiten Mal nicht. Gott ist kein System. Punkt. Micha 6,8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht zu tun, jetzt sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, und Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit deinem Gott, nicht ohne deinen Gott, demütig und Recht und Liebe, mit deinem Gott, untergeordnet und das zu tun, was aus dem Gehorsam Gottes kommt. Alles andere verhebt theologisch nicht. Epheser 4, 23 bis 24, da steht noch, dagegen werdet ihr erneuert oder sollt erneuert werden in eurer Gesinnung, also im Denken oder in der Grundhaltung, das ist dann eben Rechtschaffenheit, und dem neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend, also nicht einfach irgendetwas entsprechend, irgendeinem System oder mit Prinzip oder einem legalistischen Denken, so ist es immer gewesen oder so muss es sein, Die Aussagen sind fragwürdig theologisch. So ist es immer gewesen, ist schlecht. So muss es sein, immer, ist auch schlecht. Gott ist kein System. Der neue Mensch anzogen, Gott entsprechend geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.
So sollen wir unterwegs sein, so sollen wir in Gerechtigkeit und Heiligkeit vor unserem Herr leben, vor unserem König, mit unserem König. Und was ist jetzt, wenn wir feststellen, etwas ist in unserem Leben aus dem Lot? Was machen wir? Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, etwas ist komisch, etwas ist nicht so, wie es eigentlich sollte sein oder wie es gut wäre. Es kommt mir etwas schräg rein, wo ich merke, mein Leben oder auch die Gemeinde, das Volk Gottes, irgendetwas ist aus dem Lot. Wie gehen wir damit um? Wir können jetzt natürlich ganz menschlich mit meinen Gedanken daran hergehen, mit meiner Kraft, die ich zur Verfügung habe, mit meinem Wissen, wo ich mir aufgebaut habe über meine Lebenserfahrung, mit meinem Bauchgefühl, wo oben ist, wie die Situation ist. Und wir können dann anfangen, irgendetwas zu machen. Eben mit meinem Wissen, mit meinem Bauchgefühl. Man muss doch, und dann landen wir ganz schnell als Menschen im Aktivismus. Ich muss doch jetzt reagieren, jetzt stimmt etwas nicht mehr und jetzt muss ich handeln. Etwas ist nicht im Lot. In letzter Zeit haben wir auch in der Gemeinde festgestellt, im Volk Gottes, dass irgendetwas aus dem Lot scheint. Es ist aufgefallen, dass es scheint, dass zu wenig Geld rum ist. Etwas ist aus dem Lot. Und das ist absolut berechtigt, die Feststellung, hey, es scheint etwas aus dem Lot zu sein. Es scheint uns Geld zu fehlen. Was ist jetzt los? Aber was tun wir jetzt in dieser Situation? Und ganz verschiedene Personen sind das unterschiedlich angegangen. Jeder auf seine Art und Weise, wie er vielleicht tickt, wie er gelehrt worden ist, wie er gross worden ist, was er an Background hat. Jeder ist unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen, dass etwas aus dem Lot scheint. Und ich frage mich manchmal auch bei mir selber im Leben, jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs. Was habe ich in denen, du kannst es für dich selber nehmen, vielleicht bist du 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre mit Jesus unterwegs. Was haben wir in dieser Zeit gelernt? In den Jahren, wo wir mit Jesus unterwegs sind, ihm folgen. Wie erwartet denn eigentlich Gott, dass wir umgehen mit Situationen, wo etwas aus dem Lot ist? Was erwartet Gott von uns? Und wir wollen das gern biblisch anschauen, der Tatsache ins Auge schauen, wie gehen wir damit um, wenn irgendetwas aus dem Lot ist? Sei es in der Gemeinde, wo ihm gehört, wo seine Gemeinde ist, oder in unserem Leben. Ganz persönlich, privat. Wie gehen wir um, wenn etwas aus dem Lot ist? Und Gott hat uns eine Geschichte aufs Herz gelegt. John hat es am Anfang schon erwähnt. Und das ist mehrfach bestätigt worden, wo wir merken, das ist uns auf dem Herz. Und darum will mir auch spüren, dass es eine Wichtigkeit hat für das Volk Gottes, halten wir die Predigt zusammen. Und das ist nicht einfach nur eine Predigt, wie jeden Sonntag, sondern wir spüren die Schwere von dieser Botschaft. Das ist eigentlich ein prophetisches Wort von Gott, an sein Volk, an seine Nachfolger. Und darum ist es uns wichtig, euch auch darauf aufmerksam zu machen, wenn du mit Jesus willst unterwegs sein, dann bitte tu dein Herz öffnen jetzt für seine Botschaft. Tu das ganze Wasser auf für ihn, wie er will, dass wir ihm folgen, wie wir mit Situationen umgehen, wenn etwas nicht aus dem Lot ist. Und wie der John auch gesagt hat, die Geschichte war uns auf dem Herz, aber wir haben sicher nicht alles begriffen. Wir haben gewisse Sachen wissen wir, gewisse Sachen ahnen wir vielleicht auch und andere Sachen sind im Moment noch nicht klar, warum genau die Geschichte. Aber wie gesagt, es hat sich mehrfach bestätigt. Ich würde gerne einsteigen, hast du mir da? Einsteigen in die Geschichte, die steht im, genau, wenn etwas aus dem Lot ist, 2. Samuel 21, Vers 1. Da heißt, während Davids Regierungszeit herrschte 3 Jahre lang eine Hungersnot. Jetzt ist etwas im Volk Gottes aus dem Lot. Und nicht erst seit kurzem. 3 Jahre lang gibt es eine Hungersnot im Land. Es ist zu wenig rum. David stellt also fest, es ist etwas aus dem Lot. Und was ist unsere Natur? Unsere Natur ist, mit unserem beschränkten Denken, wo wir als Menschen haben, wo jeder Mensch hat, ein beschränktes Denken. Wir sind nicht allwissend. Mit unserem uns zur Verfügung stehenden Denken versuchen wir jetzt eine Analyse zu machen. Das ist unsere Natur. Wir würden jetzt vielleicht in unserer Zeit zuerst mal Klimaaktivisten auf den Plan rufen. Wir würden aus unserer Sicht haben und sagen, was müssen wir jetzt tun? Jetzt, etwas ist aus dem Lot. Wie reagieren wir? Jetzt müssen wir das machen, jenes. Und wir enden im Aktivismus. Warum die Hungersnot? Was müssen wir jetzt unternehmen, dass die Situation sich ändert? Und jetzt ist spannend, was der David eigentlich macht. Was macht der David in dem Moment? Er, wohlbemerkt als König vor dem Volk Gottes, von Gott eingesetzt, was macht er in seinem Amt als König in der Führungsverantwortung, wo ihm aufgetragen worden ist? Der David lässt seine eigene Meinung weg, seine eigene Weisheit, die er vielfach hatte, seine eigene Idee, all das lässt er weg. Und dann lesen wir weiter im Vers 1. Während Davids Regierungszeit herrschte 3 Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen. Also ist in der Führungsverantwortung als König, geht er zu Gott und fragt, was ist eigentlich los? Der Fakt besteht. Wir haben seit 3 Jahren lang eine Hungersnot. Dieses Volk leidet. Wir wissen nicht, was ist eigentlich aus dem Lot? Warum ist die Situation so? Warum sind wir überhaupt in dieser Situation? Und dann lesen wir weiter in dem Vers, wie es heißt: Der Herr antwortete, auf Saul und seiner Familie lastet eine Blutschuld, weil sie die Gibeoniter ermordet haben. Jetzt müssen wir mal schnell anschauen, wer sind eigentlich die Gibeoniter, von denen dort redet ist. Die Gibeoniter haben zu den Völkern gehört, wo Israel ist ja das Land verheißen worden, in die, dass sie hineingegangen sind. Der Josua hat das Volk angeführt und Gott hat gesagt, die Völker, die dort in dem verheißenen Land leben, die sollt ihr töten. Das sind eure Feinde. Ich selber, Gott, habe euch das Land verheißen. Geht inne und nehmt es in Besitz. Und die Gibeoniter sind genau Leute, die in dem Gebiet gelebt haben. Und die Gibeoniter, die haben gehört, wie das Volk Israel verschiedene Städte eingenommen haben. Da war Jericho, da war Ai. Und sie haben plötzlich Angst bekommen und gemerkt, wir haben keine Chance. Sie haben gehört, der Gott hat ihnen das Land gegeben, der Gott, den sie eigentlich nicht kennen, aber sie haben Angst gehabt und sie haben gemerkt, der Gott steht zu dem Volk. Die nehmen rings um alles ein und jetzt haben sie Angst bekommen. Und da heisst es eben in Josua 9, wo die Geschichte uns aufgeschrieben ist, als die Einwohner Gibeons jedoch hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, dachten sie sich eine List aus. Was ist die List von den Gibeoniten? Die sind sehr kreativ in ihrer Angst, in ihrer Todesangst, wo sie sprichwörtlich auch gehabt haben, wortwörtlich gehabt. Sie haben Packesel genommen, haben die mit verwitterten Satteltaschen ausgerüstet. Sie haben alte, zerschlissene Wasserschläuche genommen, die geflickt waren. Sie haben abgetragene, zerlumpte Kleider angelegt, geflickte Sandalen, ein trockenes, altes Brot genommen. Und dann sind sie angegangen zum Josua, zum Führer, zum Volk Israel. Und haben gesagt, wir wollen uns euch unterwerfen. Wir wollen einen Friedensvertrag schliessen mit euch. Wir haben gehört von all dem. Und wir wollen gerne einen Friedensvertrag schliessen mit euch. Und jetzt lesen wir, wie der Josua damit umgegangen ist. Dieses Brot war noch warm. Der Josua hat angefangen im Prinzip zu prüfen. Hat das Gespräch geführt mit ihnen, hat sich das angeschaut. Und sie haben in ihrer Liste gesagt, dieses Brot war noch warmer, als wir es bei unserem Aufbruch einpackten. Seht selbst, wie alt und vertrocknet es jetzt ist. Diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie alt und zerschlissen und unsere Kleider und Sandalen sind von der sehr langen Reise abgetragen. Der Josua prüft das Brot, sieht, wohl, ich sehe mit meinen Augen, das ist alt. Ich sehe die Kleider, er glaubt den Wort, wo er gehört. Er ist klar am Prüfen, aber er wird überlistet, weil er selber eben nur ein menschliches Denken hat, einen menschlichen Verstand. Und er geht in eigenem Antrieb geht er jetzt an die Sache dran her. Eben, was macht das Volk Gottes, was macht Josua? Ist in einer Führungsverantwortung vom Volk, das er hat, sucht er Gott und fragt ihn? Nein. Nein. Wir lesen da, die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen, in dem er zusicherte, sie am Leben zu lassen. Diesem Abkommen stimmten die Anführer Israels durch einen Schwur zu. 3 Tage, nachdem sie den Vertrag geschlossen hatten, stellte sich heraus, dass diese Leute ganz in der Nähe lebten. Und Josua merkt plötzlich, ups, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe schnell aus meinem Inneren, aus meinem Bauchgefühl, aus dem, was ich mit den Augen sehe, aus dem, was ich mit den Ohren wahrnehme, ich habe mein Urteil gebildet und bin überlistet worden. Ich habe einen fatalen Fehler als fürs Volk Gottes fabriziert, als Leiter. Ich habe Gott nicht gefragt, ich habe Gott nicht gesucht in dieser Frage. Und die Gideoniter, die haben am Leben dürfen bleiben, sie haben ihnen das zugesichert, geschwört, aber sie sind dann ihre Sklaven geworden. Und jetzt 400 Jahre später, also Josua hat gelebt so um die 1400 circa vor Christus und David hat gelebt um 1000 vor Christus. Es sind 400 Jahre dazwischen. 400 Jahre später ist 3 Jahre lang eine Hungersnot und der David reagiert nicht aus dem Buch, aus seinem eigenen Wissen, aus eigener Kraft, sondern er sucht Gott und fragt Gott, was ist los? Warum ist es aus dem Lot? Und Gott antwortete, Der Herr antwortete, auf Saul und seiner Familie lastete eine Blutschuld, weil sie die Gibeoniter ermordet haben. Da rief der König die Gibeoniter zusammen, sie gehörten nicht zu Israel, sondern zum übrig gebliebenen Teil der Amoriter. Die Israeliten hatten sich mit ihnen verbündet, doch Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hatte versucht, sie zu vernichten. Jetzt haben wir einen dritten Leiter. Meinte Josua, meinte David und meinte Saul. Und der Saul auch wiederum ist im Eifer, ist in einer Führungsverantwortung, sucht nicht Gott, sondern handelt und macht wieder einen Fehler. Weil Gott zu der Zusicherung, wo eigentlich nicht nach seinem Wille ist, zu dem Schwur gestanden ist und das Volk einen gewissen Schutz hat. Der Saul hat in seinem Eifer gehandelt, das darf doch nicht wahr sein, und hat die, ist anders mit ihnen umgegangen, wie eigentlich ihnen zugesichert worden ist. Der Saul hat den Schwur gebrochen. Auch er hat eben Gott nicht befragt, sondern hat in seinem Eifer einfach gemacht. Einfach gemacht, was in seinem Bauchgefühl, in seinem Wille, in seiner Macht gestanden ist, in seiner Kraft. Er ist mit seiner Kraft vorwärts gegangen. Und der David hat Gott befragt bei dieser Hungersnot. Er ist zu Gott gerannt und gesagt, was ist los? Und spannenderweise, der Grund liegt 400 Jahre vorher. Der Grund, warum sie jetzt in dieser Hungersnot sind, jetzt müssen wir überlegen, das wäre so ungefähr, wie wenn etwas 1623, wisst ihr, wie weit das her ist? Das ist weit, lang zurück. Da ist etwas passiert, wo vielleicht Auswirkungen hat bis heute.
Ja. Mir fällt gerade auf, habe ich nicht so vorbereitet, mir fällt gerade auf, dass dort heißt, Saul in seinem Eifer für, nicht für Gott, sondern für Israel und Juda, für ein Ding, natürlich ein Volk. Aber es ist ein Konstrukt, es ist ein Staatskonstrukt. Für das hat er geliefert, statt Gott zu suchen. Und mir fällt noch etwas weiteres auf. 400 Jahre zurück, wer weiß noch, was passiert ist 1623? Hast du es gerade nachgeschaut im Google? Ah, du weißt es, okay. Okay. Aber was ist passiert im Volk Gottes? Wir wissen es gar nicht. Und darum brauchen wir, wir müssen Gott suchen, weil wir sind beschränkt und können es gar nicht wissen.
Und es heisst nicht, dass es immer 400 Jahre vorher ist, aber die Möglichkeit besteht. Der David hat nicht gewusst, warum. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben, aber wir sind mit unseren menschlichen Mitteln, mit unserem Wissen einfach beschränkt. Gott kann den Finger auf etwas legen, wo ihm wichtig ist, wo vielleicht außer unserem Wissen, unseren Möglichkeiten besteht. Und der David fragt dann, der geht dann an zu den Gibeoniter oder lässt Gibeoniter die Sklaven dann zu sich holen und fragt sie, was kann ich für euch tun, dass es wieder gut wird und dass Gottes Volk wieder gesegnet wird. Er hat also wirklich, er hat Gott gefragt und hat das ernst genommen. Und die einzigste Möglichkeit, dass das Volk Gottes wieder gesegnet werden kann, ist dann im Prinzip auch das Argument aus der Hand zu nehmen. Was kann ich für euch tun, dass Gottes Volk wieder gesegnet wird? Und er hat gemerkt, es hat Auswirkungen gehabt, auf das, dass Gott die Hungersnot zugelassen hat. Und ihm ist wichtig gewesen, das können wieder zu bereinigen, dass sein Volk kann gesegnet sein und gesegnet unterwegs sein. Mich hat sehr bewegt und ich weiss andere auch, als der deutsche Bundespräsident in Polen war, mit dem israelischen Machthaber, mit dem polnischen Machthaber, wo sie ein Gedenk hatten zum Aufstand vom Warschauer Ghetto. 80 Jahre vorher, da hat der Bundespräsident, der Frank-Walter Steinmeier, noch gar nicht gelebt. Da sind Sachen passiert und er steht an, ist in einer Verantwortung und sagt nicht, ja, sorry, das ist halt passiert. Ich kann ja nichts dafür, ich bin ja da noch nicht geboren, also nehmt euch das jetzt nicht übel, wir vergessen das einfach. Sondern er ist angestanden und hat gesagt, ich bitte euch um Vergebung. Für das, was mein Volk da hat. Was kann bei uns aus dem Lot sein? Was kann bei uns im Volk Gottes oder auch bei euch privat aus dem Lot sein? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und Antwort darauf ist auch nie identisch, sondern Antwort muss bei Gott suchen. Was kann bei uns aus dem Lot sein? Das kann sein, dass du merkst, dass scheinbar zu wenig Geld rum ist. Dass scheinbar Geld fehlt. Es kann sein, dass die Freude weg ist. Dass du merkst, ich bin mutlos, ich bin niedergeschlagen. Dass Frieden abwesend ist. Da, wo Gottes Geist Einzug haltet rund Frieden. Vielleicht hast du eine innere Unruhe. Kraftlosigkeit. Das kann auch Überlastung bei der Arbeit sein, wo du merkst, mir fehlt Zeit, auch die richtigen Prioritäten können zu setzen. Ganz, ganz unterschiedliche Gründe, was bei uns im Leben oder in der Gemeinde kann aus dem Lot sein. Oder dass du merkst, da ist eine Sünde rum, die ich nicht wegbringe. Eine andauernde Sünde. Ich würde es gerne ein und ich gehe ständig rein. Da ist etwas aus dem Lot in meinem Leben. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um?
Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Und in diesen Versen da steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, haben sie da oben, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist der Römervers. Und der Korinthervers, 1. Korinther 4,20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Da sehen wir es. Es ist nicht die Sorge um Essen und Trinken oder die Anhäufung von Geld, um das zu sorgen. Es ist auch nicht das Sparen grundsätzlich oder das Ausgehen grundsätzlich. Sondern es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das Wort Gottes ist nicht leere Worte. Es ist nicht die Predigt. Es ist die Kraft in der Tat der Gerechtigkeit, in der gerechten Tat. Es ist entscheidend. So steht es im Wort Gottes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude und Freude im Heiligen Geist. Und im Korinther, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Taten. Dann kommen wir zum Schluss. Ich möchte kurz den Mammon ansprechen. Wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Das ist nicht möglich. Der Mammon ist ein Dämon. Ich kann es nicht klarer sagen. Der Mammon ist nämlich der Dämon vom Besitz, vom Materiellen, von Essen und Trinken. Der Mammon ist nicht nur der Dämon vom Besitz und vom Geld, sondern er ist auch der Dämon von Vertrauen ins Geld. Ich möchte ihn ansprechen. Nicht euch. Ihr lasst zu, ich spreche den Mammon an. Nein. Einfach nein. Der Mammon ist eine üble Sache. Es kommt vom Mammonas, was Geld, Wohlstand oder materieller Besitz bedeutet. Und es ist verknüpft mit dem hebräischen Wort Aman, Mammon, Aman, wo heißt zu vertrauen in. Ich vertraue nicht in mein Geld. Die Sicherheit liegt nicht drin. Es liegt auch nicht im Aktivismus. Es liegt im Suchen und Gehorchen von dem, was Gott sagt. Gott suchen und Gott gehorchen.
Also es ist auch Sprüche 3,5 in Sinn gekommen, auf dem Herz gewesen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn in allem, was du tust. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Wir müssen Gott suchen. Und wir dürfen nicht denken, wenn einmal Gott so geantwortet hat, wird das nächste Mal genau gleich antworten. Gott lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Er sucht nicht irgendwie eine Methode, eine Religion, die wir einüben und machen. Er sucht Beziehung zu uns. Und in dieser Beziehung, und das ist spannend, wenn du in die Bibel hineinschaust, du siehst zum Beispiel den David, wie der David Gott sucht, immer wieder. Auch wenn sie das Volk angreifen. Und einmal sagt Gott, ja, ihr sollt angreifen, ich bin mit euch. Das andere Mal sagt er, nein, ihr sollt nicht angreifen. Aber eigentlich sollt sie das ganze Land in. Und das andere Mal sagt er, ja, ihr sollt, aber nicht wie gewohnt, sondern wartet, geht raus und greift von hinten her an. Gott redet jedes Mal anders. Und ich kann es nicht einfach zur Methode machen, wie Gott funktioniert. Wichtig ist, dass wir noch sehen, dass auch die Gründe, warum etwas aus dem Lot ist, ganz, ganz unterschiedlich können sie. Wir haben jetzt ein Beispiel angeschaut, wo es im Prinzip 400 Jahre vorher betroffen hat. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele. Wo zum Beispiel, ich habe vorher erwähnt, dass Gott hat sie Jericho einnehmen lassen. Und dann sind sie auf Ai, haben Ai angeschaut und dann sind Leute gekommen und haben gesagt, hey Josua, wir brauchen nur 2.000-3.000 Krieger, das packen wir mit links. Und sie sind losgegangen und sind kläglich gescheitert. Sind verfolgt worden und 35 Männer haben aus dem Grund ihres Lebens gelassen. 35 vermutlich junge Männer mit Familie, mit Kind, haben ihres Leben gelassen. Und jetzt warum? Die Josua hat in dem Moment Gott gesagt, Gott hat gesagt, bei euch ist Sünde im Volk. Das ist der Grund, warum ich nicht mit euch bin. Warum jetzt etwas aus dem Lot ist, es ist Sünde bei euch, der Achan hat sich bereichert, obwohl ich gesagt habe, das darf nicht passieren. Ungehorsam ist um sie. Es kann noch viele andere Gründe haben, warum etwas aus dem Lot ist. Aber da ist ein Mann, der etwas verbockt hat für das Ganze. Das ganze Volk hat die Auswirkung gehabt. 35 Männer haben ihr Leben gelassen, weil ein Mann ungehorsam war. Wichtig ist, dass wir, das können wir für uns her nicht wissen. Der Josua hat das nicht können wissen. Der hat das ja nicht beobachtet. Wir können nicht ins Herz hineinschauen. Wir, unsere Aufgabe ist, Gott zu suchen. Ihn fragen, warum ist jetzt aus dem Lot? Wir können nicht wissen, ob Sünde um ist, ob etwas vor 400 Jahren passiert ist und wir jetzt anders machen sollten. Genau. Und immer wieder geht es darum, dass Gott sagt, ich will Beziehung zu euch und kehret um zu mir. Ich suche euch und euer Herz. Ich suche nicht das Geld. Schaut, Geld ist bei Gott im Überfluss da. Geld ist an sich im Reich Gottes nie ein Problem. Das Problem ist vielfach unser Herz. Und Gott sucht unser Herz. Er wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde versorgt ist. Er hat das Anliegen, er hat alle Mittel im Staat. Wenn er Geld geben will, dann hat er einen Klapf, dann ist alles da. Er sucht unseren Gehorsam, unser Herz, unseren Willen, ihm zu folgen, ihn zu suchen.
Ich möchte zum Schluss kommen. Ja, heute Morgen, als ich nochmal Gott gesucht habe, ist mir der folgende Vers noch aufs Herz gekommen. Wisst ihr nicht, sagt der Paulus zu den Römern, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, oder das, was ihr sucht, dort, wo ihr euch hinbewegt, das, was ihr sucht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit oder Gerechtschaffenheit. Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit.
Das müssen wir suchen. Und wenn wir das nicht suchen, dann kann es Unruhe durcheinander und Unfrieden geben. Und darum ist es wichtig, Gottes Reich im Blick zu haben, ihn zu suchen. Es ist, sagen wir es nochmal zusammen, was ist Gottes Reich? Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist.
Wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Er wird euch alles das geben, was ihr braucht. Matthäus 6, 33.
Matthäus 6, 33. Danke vielmals. Und etwas, was wir dringend brauchen, alle, ist Gott gewirkte Gerechtigkeit, damit wir überhaupt bestehen können vor seinem Thron.